Ja, also ich habe heute einen ganz interessanten Vortragstitel, nämlich mein etwas anderes deutsches Leben in der Heimat Deutschland. Also dachte ich, wie gestalte ich jetzt diesen Vortrag? Und da Herr Thierse ja gerade schon angedeutet hatte, dass mein letztes Buch Die Sache mit der Bratwurst heißt, dachte ich, ich fange ein Stück an mit ein bisschen Biografie, also wirklich nur ein bisschen, weil ich muss sie ja mitnehmen, was Heimat eigentlich für mich bedeutet. Und gehe dann so ein bisschen mehr in meine Haltung und Position zum Thema Heimat und was ist Deutsch, der Frage, was ist Deutsch, weil die beschäftigt mich natürlich, weil ich ehrlich gesagt tagtäglich herausgefordert werde dazu, was denn Deutsch ist, denn ich werde ja, ja, da kommen wir gleich drauf, ich werde ja dauernd darauf hingewiesen, dass ich nicht Deutsch bin. Der Apfeltraum meiner Mutter. Vor 40 Jahren hatte ich einen Traum. Ich sah eine riesige Baumkrone mit lauter roten Äpfeln vor mir. Eine Stimme sagte: Ich dürfe den schönsten unter ihnen pflücken. Also kletterte ich auf diesen Baum und suchte nach dem schönsten Apfel. Aber kaum bekam ich einen zu fassen, bemerkte ich, dass er eingedrückt oder wurmstichig war. So brachte ich eine lange Zeit zu und suchte nach dem perfekten Stück. Verzweiflung überkam mich. An jedem Apfel fand ich etwas, das mich störte. Aber nach einer Weile entschied ich mich doch und ich pflückte den schönsten Apfel trotz seiner Makel. Meine Mutter erzählte mir von dem Traum am Telefon. Sie klang sehr ruhig dabei. Obwohl es schon so lange her ist, kann sie sich gut an ihn erinnern. Das ist für sie übrigens nicht ungewöhnlich und ich darf das sagen, Araber haben es mit Träumen. Für sie war an diesem Tag der Zeit, sie dürfen übrigens auch zwischendurch lachen, das ist kein wissenschaftlicher Fachvortrag. Ja. Für sie war an diesem Tag der Zeitpunkt gekommen, mir von diesem Traum zu erzählen. Denn sie konnte ihn nun deuten. Sie war sich ganz sicher, dieses Traumbild sollte etwas mit mir zu tun haben. Es galt ihr als Prophezeiung für mein Leben. Das Deuten und Interpretieren von Träumen spielen in der arabischen Kultur eine besondere Rolle. Meine Eltern besitzen ein arabisches Buch eigens über das Traumdeuten. Und es kam nicht selten vor, dass ich in jungen Jahren einen der beiden in diesem Buch in den Händen antraf. Heute ist uns die Kunst des Traumdeutens weitgehend abhanden gekommen. Sie scheint unserer aufgeklärten Welt zum Opfer gefallen zu sein, ist unter die Räder von Wissenschaft und Rationalität gekommen. Dabei ist die Kunst der Traumdeutung vermutlich so alt wie der Homo sapiens selbst. In der Antike galt sie dem Menschen als eine Gabe, die den Deuter zu Ruhm und Ehre gereichen konnte. Denken wir beispielsweise an Josef, den Propheten, die biblische Gestalt, die in Ägypten, einem für ihn fremden Land, vom Sklaven zum Berater des Pharao aufstieg, indem er ihn und sein Volk vor dem Hungertod bewahrte. Das alles ausgelöst durch die Deutung von Träumen. Meine Mutter rief mich nach einem Sonntag an. Wir redeten oft zu dieser Zeit miteinander. Das tun wir übrigens immer noch. Wir sprechen über Gott und die Welt. Und das immer in der gleichen Reihenfolge. Über ihre Gesundheit, über meine Kinder, über Verwandtschaft in Syrien, über Freunde und Bekannte in Deutschland. Da merken Sie schon an der Reihenfolge, was zuerst dran ist. Über meine Arbeit und über den Tod. Ja, Sie haben richtig gehört. Wir sprechen regelmäßig über den Tod. Als wir uns an jedem Sonntag mal wieder darüber austauschten, dass der Tod uns eines Tages ereilen würde, sie ist ja sehr gläubig, fiel ihr jener Traum ein, von dem sie vor rund 40 Jahren geträumt hatte. Sie erzählte von dem Baum und der Stimme, die ihr den schönsten Apfel vom Baum gewährte. Als sie ihre Erzählung mit dem Ergebnis beendete, sie hätte sich den schönsten Apfel vom Baum gepflückt, fragte ich sie natürlich, wie sie das alles deute. Sie antwortete trocken und selbstbewusst: Nun, du bist dieser Apfel. Ich habe den Traum kurz vor deiner Geburt gehabt. Nun kenne ich viele Geschichten, darunter auch die von Tausend und einer Nacht. Aber wenn einem die eigene Mutter eine solche Geschichte erzählt, ist das etwas ganz Besonderes. Schönes. Für meine Mutter mit ihrer eher nüchternen Art war das nichts Aufsehenerregendes. Aber mir legte sie damit Wärme ums Herz und spendete mir neue Kraft für das, was da täglich auf mich zukommen sollte. In meiner Rolle als Islamwissenschaftlerin, als Vorhut einer islamischen Religionspädagogik und des liberalen Islams, als Publizistin, als Lehrerin, als Kind syrischer Eltern, als Muslimin, als Deutsche und als Frau. Fortwährend muss ich meine Kämpfe gegen muslimische Funktionäre, konservative Gläubige, gegen Fundamentalisten und Islamisten auf der einen Seite, sowie gegen Rassisten, Völkische, gegen Islamfeinde, Religionshasser und sonstige Chauvinisten auf der anderen Seite ausfechten. Und das als Frau in durchweg männerdominierten Kreisen, zu einer Zeit, in der Social Media über uns hereingebrochen ist. Aber ich bin nun einmal eine sture, ja, da bin ich sehr westfälisch, eine sture und unverbesserliche Verfechterin der Maxime Leben und Leben lassen. Allen und nicht allen. in allen das Licht der Welt zu erblicken. Sie sehen ja, bei jeder Vorstellung meiner Person muss gesagt werden, dass ich in Aalen in Westfalen geboren wurde. Als sei das was Besonderes. Aber gut, in Aalen das Licht der Welt zu erblicken, kann man sich genauso wenig aussuchen, wie in Timbuktu oder Aleppo geboren zu werden. Lange Zeit konnte ich mich nicht allein als Aalenerin sehen. Es gab ja immer noch dieses andere in mir, das die meisten Aalener übrigens nicht hatten. Das Syrische oder das Arabische. Aber als Aalenerin oder als Syrerin vielmehr oder als Araberin allein konnte ich mich auch nicht sehen. Die meisten Syrer wurden nun einmal nicht in Aalen geboren. Aalen ist ein schönes Städtchen, es gefällt mir. Wohlgemerkt, das Aalen in Westfalen im Kreis Warendorf, nicht das Aalen nähe der Schwäbischen Alb. Viele denken zuerst daran, wenn sie den Namen meiner Geburtsstadt hören. Das ist ein wenig ungerecht, denn mein Aalen, oder beziehungsweise dass mein Aalen weniger bekannt ist, dabei sind beide Orte fast gleich groß. Beide haben eine lange Geschichte. Mein Aalen wurde im 9. Jahrhundert erstmals historisch erwähnt. Aalen, also mit Doppel-A, erst 300 Jahre später. Zudem hat mein Aalen heute ein paar gewichtige Argumente für einen gewissen Bekanntheitsgrad, wie ich finde. Viele Menschen verbinden mit Aalen, also mit AHA, zum Beispiel die Westfalenkaserne, vor allem wenn sie gedient haben. Oder den Fußballverein LR Aalen, wenn sie sportbegeistert sind. Oder eben die Badewanne von Kaldewey, wenn sie Wert auf Qualität legen. Früher dachten vor allem Arbeiter natürlich an die Zeche Westfalen. Gut 100 Jahre prägte sie die Stadt. 2000, also im Jahre 2000, wurde die Förderung dann eingestellt und das war ein harter Schlag für die Menschen. Viele Eltern meiner Freunde hatten auch dort gearbeitet. Politisch Interessierte werden daran denken, dass 1947 in Aalen das sogenannte Aalener Programm der CDU in der britischen Zone verabschiedet wurde. Das Papier ist eines der bekanntesten Dokumente aus der Gründungszeit der Partei. Es ist eine Auseinandersetzung mit Kapitalismus und Marxismus und war ein Leitfaden für die künftige Wirtschafts- und Sozialpolitik basierend auf der christlichen Soziallehre. Der Vorsitzende der CDU in der britischen Zone, Konrad Adenauer, erklärte damals, das Aalener Programm ist und bleibt die offizielle Stellungnahme der CDU der britischen Zone zur Frage des Sozialismus und der Sozialisierung. Menschen mit einem Interesse für die Geschichte des Nationalsozialismus wissen vermutlich auch, dass Aalen in Westfalen 1939 als eine der ersten Städte propagierte, judenfrei zu sein. Die meisten vertriebenen Juden gingen ins Ruhrgebiet, darunter übrigens die Familie Spiegel, deren bekanntester Spross Paul Anfang der Nullerjahre Präsident des Zentralrats der Juden war. Dass ich irgendwann mal in dieser Stadt über Judenfeindlichkeit und Antisemitismus unter muslimischen Jugendlichen sprechen würde, ich leite ein Projekt zu, hätte ich mir als junges Mädchen übrigens nie vorstellen können. Bindestrich-Identität. Bist du nun deutsch oder syrisch? Diese Frage wird mir sowohl hier gestellt, als sie mir auch lange Jahre in Syrien gestellt wurde. In erster Linie bin ich Deutsche. Schließlich bin ich hier geboren und aufgewachsen. Das ist mein Land. Aber da ist eben Syrien, was viel mehr ist als ein Reiseziel. Ich könnte jetzt anfangen auszurechnen, zu wie viel Prozent ich deutsch und zu wie viel Prozent ich vielleicht syrisch bin. Aber das wäre ja albern. Mir selbst kommen solche Gedanken übrigens nie. Sie werden mir durch die Fragen von außen aufgezwungen. Also, was soll ich sagen? Letztlich bin ich ein Hybrid und ehrlich gesagt auch verdammt zufrieden damit. Ich bin Deutsche, ich bin Deutsch mit syrischen Wurzeln, ich bin Deutsch-Syrerin und manchmal bin ich Syrerin. Ich bin mit Hip-Hop, Soul und Black Music tatsächlich groß geworden. Aber auch zugleich mit Abdul Halim Hafiz, der wird Ihnen wahrscheinlich nichts sagen, wenn Sie kein Arabisch können. Und Kulthum, die sagt Ihnen vielleicht doch was. Es gibt nicht das eine oder das andere für mich. Beides ist eins und beides bin ich. Es ist ganz einfach und für viele doch so schwer, es zu verstehen. Sie erwarten eine klare Entscheidung. Dabei ist dieses doppelte Lottchen in einer Person die klarste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte. Ich lächle, wenn ich daran denke. Ambiguität ist alles andere als ein Defizit, wie man es uns Menschen mit Migrationshintergrund über Jahrzehnte suggeriert hat. Personen, die ganz selbstverständlich zwei Kulturen, zwei Sprachen, zwei auch Glaubensräume ihr Zuhause nennen, können zu Brückenbauern und Vermittlern heranwachsen. Und das ist ein unglaublicher Schatz, den wir mit uns tragen. Wenn ich zurückblicke auf meine Kindheit und Jugend in Syrien und in Deutschland, ich war also eigentlich immer in den Sommerferien in Syrien, war es dafür die beste Ausbildung, die ich mir je vorstellen konnte. Nur durch die Wanderungen in und zwischen beiden Kulturen konnte ich zu der heranwachsen, die ich heute bin. Das Hybride war mein ständiger Alltagsbegleiter. Zu Hause in Deutschland frühstücken wir jeden Sonntag gemeinsam. Eigentlich hätte unsere Familie das gern freitags mit uns gemacht, können Sie sich ja vorstellen, da das eigentlich der Ruhetag für Muslime ist. Aber wir leben ja schließlich in Deutschland. Da muss man flexibel sein, pflegt meine Mutter und mein Vater zu sagen. Und Sonntag ist nun mal der freie Tag. Unser deutsch-syrisches Ritual haben wir selbst entwickelt. Es gab an unserem Esstisch 6 Plätze für 6 Familienmitglieder, die alle ihren festen Platz hatten. Ich saß neben meinem Vater, der saß also immer rechts von mir, der beim Essen immer Ruhe einforderte. Doch da saß er neben der Falschen. Noch dazu wurde diese Ruhe von unserer Stereoanlage gestört, die entweder mein Bruder oder ich zum Essen einschalteten. Mein Vater war fest davon überzeugt, dass es haram, also verboten sei, beim Essen laut zu sprechen oder gar zu lachen. Wir sollten das Essen wertschätzen und deshalb den Mund halten. Nun, er wurde nicht müde, uns zu ermahnen, denn seine Worte stießen auf taube Ohren. Unsere Mutter war da etwas diplomatischer. Sie schaltete zumindest das arabische Fernsehprogramm ab, das morgens entweder einen Theologen zeigte, der Live-Anrufer in religiösen Fragen beriet, oder ein Maître de Cuisine, der seine Rezepte kochte. Nachdem wir Mädchen mit unserer Mutter, also ich habe 2 Schwestern und einen Bruder, nachdem wir Mädchen mit unserer Mutter den Tisch gedeckt hatten, das war bei uns übrigens, ist ja klar, Frauensache, weckten wir unseren Bruder, der nichts mehr liebte als seinen Schlaf, und riefen unseren Vater aus dem Wohnzimmer zum Essen. Das zog sich alles sehr in die Länge, sodass wir frühestens um 11 Uhr alle am Tisch saßen. Gut gelaunt, weil ausgeschlafen, unterhielt ich mich so jeden Sonntag angeregt mit meinen Geschwistern. Papa schwieg und aß, Mama schwieg und schaute nach unserem Kater. Ich würde gerne wechseln. Jetzt mache ich den Bruch. Was ist Deutsch? Weil ich glaube, das ist nicht irrelevant. Das ist jedenfalls mein persönlicher Hintergrund. Das war immer ein Synkretismus, so würde ich ihn bezeichnen. Weder die Politiker noch die Intellektuellen oder die Wissenschaftler sagen uns, wo dieses Land heute steht und wie wir es verstehen sollten. Aber beinahe reflexartig betonen sie die deutsche Leitkultur, je stärker das vermeintlich Fremde sichtbar wird. Zyklisch wird einem der Begriff entgegengehalten. Je nach politischer Lage steigt oder fällt die Aktie Leitkultur. Dabei kann einem niemand genau erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Man verlässt sich auf einen diffusen, stillschweigenden Konsens der Mehrheit. Das geht immer so lange gut, bis Störenfriede es wagen nachzufragen. Diese Störenfriede sind selbstverständlich zumeist jene, die sich direkt oder indirekt aufgefordert fühlen, sich nach dieser Leitkultur zu richten und sich zu fragen, was muss ich denn dafür tun? Vor einigen Jahren wurde der Begriff durch den damaligen und inzwischen ja wieder doch sehr aktuellen und heutigen CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz populär ins Rennen gebracht, um eine Art Assimilation von Einwanderern an eine deutsche Leitkultur zu fordern. Das war im Jahre 2000. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert sollte Recht behalten, als er in diesem Kontext von einer Kurzdebatte sprach. Denn noch immer sprechen wir nicht ganz konkret davon, welche Normen und Gepflogenheiten uns als Deutsche eigentlich ausmachen. Wir halten teilweise an Vorstellungen fest, die noch 1945 definiert wurden und zu der Zeit noch identitätsstiftend waren, aber heute längst überholt sind. An erster Stelle steht die damals noch weitgehend homogene Gesellschaftsstruktur. Doch das ist mehr als 70 Jahre her. 70 Jahre, in denen Globalisierung und digitale Revolution nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt verändert hat. Eine intensive Debatte über unsere deutsche Identität ist gerade jetzt bitter nötig. In Zeiten, in denen innerhalb eines Jahres fast 1 Million Menschen kommen, beinahe wöchentlich Flüchtlingsunterkünfte brennen, tausende besorgte Bürger zu Protestmärschen blasen oder dschihadistische Salafisten in unseren Innenstädten junge Menschen verführen wollen, sollten wir endlich aushandeln, was uns im Innersten zusammenhält. Wir sollten ein neues deutsches Wir festlegen. Und das ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance. Es gibt ein paar Stichworte, die immer wieder beim Thema typisch deutsch genannt werden. Was sicherlich im 21. Jahrhundert nicht mehr typisch deutsch alleine sein wird, sind, und ich habe das jetzt ganz plakativ formuliert, Bier, Sauerkraut und Volksmusik. Und das liegt nicht daran, dass ich persönlich das so möchte. Ja? Ich vielleicht sogar etwas gegen Sauerkraut und deutsches Kulturgut hätte, wie es mir gerne unterstellt wird. Die Aussage ist schlicht ein empirisches Bekenntnis, zu der jeder, der unsere Gesellschaft genau beobachtet, junge Menschen in den Schulen oder Universitäten in den Blick nimmt, gelangen wird. Bier, Sauerkraut und Volksmusik, all das gehört selbstverständlich zu Deutschland, keine Sorge. Und das wird es auch immer tun. Aber es steht eben nicht exklusiv für das Deutschland im 21. Jahrhundert. Vermutlich stand es auch nie exklusiv für das Deutschland im 20. Jahrhundert. Was ist mit denen, die lieber ein Cabernet Sauvignon zu schätzen wissen? Nicht deutsch. Was ist mit Risotto-Liebhabern? Nicht deutsch. Was ist mit Jazzfans? Nicht deutsch. Solche Kategorien sind künstlich. Bier, Sauerkraut und Volksmusik treffen zwar den Geschmack vieler Menschen, aber niemals haben sie den Geschmack aller Deutschen getroffen. Auch Pünktlichkeit und Fleiß sind sicherlich nicht mehr deutsch allein, weil das kommt ja immer. In einem Beitrag des Deutschlandfunks hörte ich jüngst dazu eine passende Anekdote. auch wenn sie aus einem österreichischen Integrationskurs stammt. Die Kursleiterin erklärte den Teilnehmern, Zitat, da sind wir Österreicher ziemlich strikt, weil Pünktlichkeit ist eine Respektsache. Weil, wenn ich unpünktlich bin, bedeutet das, dass ich die Zeit der anderen nicht respektiere. Und der Autor des Stücks, also des Radiostücks, fügte dieser Unterrichtsszene süffisant folgende Schilderung hinzu. Bei so viel fürsorglicher Wertevermittlung fühlt sich ein syrischer Teilnehmer bemüht, sich zu erwähnen, dass es in Syrien durchaus erwartet werde, dass man rechtzeitig zur Arbeit käme. Angesichts der vielen verqueren Kommentare über Einwanderung und des mitunter seltsam verbreiteten Aktionismus fühlt man sich immer wieder mal genötigt zu sagen, wenn Menschen außerhalb Europas nach Deutschland kommen, dann ziehen doch nicht automatisch Barbaren in das Land, denen man erst das Essen mit Messer und Gabel beibringen muss. In wohl jeder breiteren Debatte über Integration erfolgt irgendwann der Hinweis auf die deutsche Hausordnung, ist auch so ein Begriff. Also die chauvinistische oder paternalistische Aufforderung zu einem zivilisierten Benehmen. Thürings ehemaliger Landesvater Bernhard Vogel sagte im Mai 2001, also ein Jahr nachdem wir das mit der Leitkultur gehört haben, Ausländer sind uns willkommen, aber wir erwarten, dass sie sich an unsere Hausordnung halten. 2008 wandte sich der damalige Ministerpräsident Hessens, der CDU-Politiker Roland Koch, laut, vernehmbar via Medien, an die Ausländer. Zitat, das Schächten in der Wohnküche oder in unserem Land ungewohnte Vorstellungen zur Müllentsorgung gehören nicht zu unserer Hausordnung. So etwas hatte offensichtlich Tradition. Bereits 1963 war auf einem Aushang im Wohnheim der Zeche Lothringen zu lesen gewesen, das deutsche Volk liebt sehr die Tiere und vor allem die Singvögel. Die deutsche Gesetzgebung wird von allen zivilisierten Völkern in Bezug auf Jagd und Tierschutz als Vorbild gesehen. Eine Verletzung dieser Gesetze und Ordnung wird mit harten Strafen verurteilt. Wer ohne Erlaubnis jagt, macht sich strafbar. Vor allem die Jagd auf Singvögel ist streng verboten und wird von allen verabscheut. Gleich in welcher Art und Weise dies geschieht, die deutschen Jäger, Tierfreunde und die Polizei sind dazu befähigt, erbarmungslos gegen die vorzugehen, die diese Regelungen nicht einhalten. Und diese zu verurteilen zu lassen, das gilt sowohl für die Deutschen wie auch für die Gastarbeiter, die diese Gesetze übertreten. Roland Kochs Aussage zieht natürlich aus Menschen aus dem Orient ab, denn von dort kommen die meisten Muslime. Ein Teil der Muslime legt tatsächlich Wert darauf, dass ihr Fleisch von Tieren stammt, die nach religiösem Ritus geschächtet wurden. In Deutschland ist das aufgrund der Gesetzgebung natürlich nicht immer so leicht zu bewerkstelligen, da der deutsche Tierschutz eine Betäubung vor dem Schlachten vorsieht. Beim Schächten aber ohne Betäubung gearbeitet wird, um das vollständige Ausfließen des Blutes zu gewährleisten. Für Schächten müssen Metzger in Deutschland, das ist auch gut so aus meiner Sicht, eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Vor diesem Hintergrund unterstellt Koch, dass eben nur Muslime auf die Idee kommen könnten, in der Badewanne zu Hause zu schächten. Sicherlich kein eindeutiges deutsches Merkmal ist heutzutage das Christentum. Säkularer Humanismus in Form von Atheismus, Agnostizismus oder Deismus sind auf dem Vormarsch. Nur noch 2/3 der Menschen in Deutschland bekennen sich zum Christentum. Keine der großen Kirchen klagt nicht über das Ausbleiben der Gläubigen. Keine der großen Kirchen ist nicht gezwungen, Pfarrstellen abzubauen oder Gemeinden zusammenzulegen, weil entweder kein Nachwuchs mehr da ist oder die Gemeinden zu klein geworden sind. Und auch die romantische Vorstellung von der Einheit der Christen, die immer dann beschworen wird, wenn es gegen Fremde geht, hält einer genauen Prüfung nicht stand. Oder warum dürfen Protestanten und Katholiken nicht gemeinsam zum Abendmahl? Und warum schreibt die Vatikanische Kongregation für die Glaubenslehre, die kirchlichen Gemeinschaften, die die apostolische Sukzession und die gültige Eucharistie nicht bewahrt haben, sind, Zitat, nicht Kirchen im eigentlichen Sinn, sondern kirchliche Gemeinschaften, wie die Konzils- und Nachkonzilslehre bezeugt. Mit anderen Worten heißt das etwa, weil evangelische Christen den Papst nicht anerkennen und das Abendmahl ja, falsch in Anführungsstrichen feiern, ist das keine richtige Kirche? Hinter den großen Worten zum Christentum, die zur Abwehr des Fremden heute so gerne beschwört, steckt bei Lichte betrachtet nicht viel Substanz. Und noch erstaunlicher wird es, wenn gar vom christlich-jüdischen Abendland die Rede ist. Zyniker würden unter dieser Aussage nämlich verstehen, ach, fast 2000 Jahre Ausgrenzung, Verfolgung und Pogrome, die schließlich im Holocaust mündeten, gehören also mit zur abendländischen Kultur, das ist ja sehr sympathisch. Zyniker wohlgemerkt. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat 2015 auf einer Diskussionsveranstaltung in der Schweiz dazu Bemerkenswertes gesagt. Auf die typische Frage einer Zuhörerin, wie Angela Merkel denn gedenke, angesichts all der Flüchtlinge unsere Kultur vor der Islamisierung zu schützen, antwortete sie, Zitat, das kann man heute übrigens noch nachsehen, dieses Video, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Kulturen und Gesellschaften, die von Angst geprägt sind, werden mit Sicherheit nicht die Zukunft meistern. Wir haben doch alle Chancen und alle Freiheiten, uns zu unserer Religion, sofern wir sie ausüben und an sie glauben, zu bekennen. Und wenn ich etwas vermisse, dann ist das nicht, dass ich irgendjemandem vorwerfe, dass er sich zu seinem muslimischen Glauben bekennt, sondern haben wir doch auch den Mut zu sagen, dass wir Christen sind. Dann haben wir doch auch bitte schön die Tradition, mal wieder in den Gottesdienst zu gehen oder ein bisschen bibelfest zu sein oder vielleicht auch mal ein Bild in der Kirche noch erklären zu können. Wenn Sie mal Aufsätze in Deutschland schreiben lassen, was Pfingsten bedeutet, dann würde ich mal sagen, ist es mit der Kenntnis über das christliche Abendland nicht so weit her. Und sich dann anschließend zu beklagen, dass die Muslime sich im Koran besser auskennen, das finde ich irgendwie komisch. Dem kann ich natürlich nur zustimmen. Das Christentum ist nicht nur ein wichtiger Teil von Deutschland, selbstverständlich hat es große Teile der Kultur geprägt und wird auch in Zukunft immer eine erhebliche Bedeutung für dieses Land spielen. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte das Christentum in irgendeiner Form kennen. Und jeder, der gläubig ist, sich dazu aufgerufen fühlen, für diesen Glauben einzustehen und dafür zu werben, sofern er dabei die anderen nicht marginalisiert. Aber die Existenz von gläubigen Muslimen im Land sollte nicht mit den vermeintlich weniger werdenden gläubigen Christen in Verbindung gebracht werden. Es gibt keine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Phänomenen. Wir müssen lernen, für unsere eigenen Überzeugungen einzustehen, ohne dabei den anderen schlecht zu machen. Nicht in der Abgrenzung vom anderen liegt die Stärke einer Religion oder auch einer Weltanschauung, sondern in ihrer eigenen Überzeugungskraft. Und wenn ich anfange, daran zu zweifeln, dann ist es meine Aufgabe, mich auf die Suche zu begeben. Die Schuld bei anderen zu suchen, hat schon immer, zumindest in der Regel, nur zu Gewalt und Tod geführt. Nationalität, könnte das deutsch sein? Ganz gewiss ist Deutschsein nicht an die Reinheit des Blutes gebunden. Ja, das muss ich sagen. Dieser fatale Blut- und Bodengedanke, der seit einigen Jahrzehnten zwar nur noch von harten Neonazis verbalisiert wird, ist aber in seinen Rudimenten nach wie vor weit verbreitet. Viele wissen es selbst gar nicht, aber intuitiv sind auch sie mit dem Gedanken geleitet, Herkunft wird vererbt. Deutsch ist, wer deutsche Eltern hat, würden ganz viele zustimmen. Aber das ist komplett unrealistisch geworden. Und vor allem ist es eine irrationale Annahme. Was sind denn deutsche Eltern? Selbstverständlich gibt es noch Menschen, die möglicherweise einen sauberen Stammbaum haben. Ihren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern und so weiter. Sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits, immer nur Menschen geheiratet haben, die ihrerseits jeweils immer nur Menschen geheiratet haben, die aus ein und derselben Region stammen. Aber auf wie viele Menschen trifft das noch zu? Was ist, wenn im eigenen Stammbaum irgendwann mal Hugenotten gewesen sind, Ruhrpolen, Sinti, Roma, Juden? Sind diese Menschen dann noch deutsch? Und wenn ja, bis zu welcher Generation zurück gilt das? Und wenn man dann feststellt, jemand ist nicht mehr deutsch, ja, was machen wir denn da mit ihm? Wenn der eigene Sohn eine Italienerin heiratet, sind die Kinder dann noch deutsch? Diese Vererbungsüberlegungen sind pervers. Die Vorstellungen vom Deutschen oder vom Deutschsein sind eine Illusion. Zu glauben, im Europa des 21. Jahrhunderts könne man von einer Reinheit einer Volksgruppe ausgehen, ist ein Selbstbetrug. Man folgt diesem Gedanken übrigens immer nur ansatzweise, nämlich nur so lange, wie er der Überzeugung nicht zuwiderläuft. Doch diese Illusion hält sich bis heute, und zwar vor allem aus einem Grund. Niemand spricht darüber. Als Thilo Sarrazin 2010 diesen völkischen Themenkomplex öffentlich ansprach, haben sich die meisten Menschen angewidert von ihm abgewandt. Aber andere wiederum empfanden seine These als Offenbarung, auch wenn sie freilich übrigens alles andere als neu waren. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß es schon am 2. Dezember 1982 in einem Beitrag mit dem Titel Fremde und allzu Fremde, Zitat, mit den Ost-, den Süd- und den Südosteuropäern in der Bundesrepublik geht es ziemlich gut. Sogar ein paar italienische Mafiosi lassen sich noch verkraften. In ein und denselben europäischen Kulturkreis ist ein stillschweigendes Wir-Gefühl entstanden. Aber außen vor sind vor allem die Turkvölker geblieben. Jetzt halten Sie sich fest. Dazu Palästinenser, Maghrebinen und andere aus ganz und gar fremden Kulturkreisen gekommene. Sie und nur sie sind das Ausländerproblem der Bundesrepublik. Zitat Ende. Mich macht es nachdenklich, dass in der vielleicht intellektuellsten Zeitung Deutschlands eine solche Passage zu finden ist. Auch in den 80ern wurde der Rassismus hinter solchen Zeilen von der Politik wenig problematisiert. Vielmehr formulierten führende Politiker aus verschiedenen politischen Spektren ganz genauso oder ähnlich und insinuierten damit, dass diese allzu Fremden möglichst als Erste wieder aus dem Land müssten. Das menschliche Genom als Grundlage für die soziale Gemeinschaft zu wählen, ist nichts anderes als eine Vorbereitung von künftigen Verbrechen. Man muss und sollte es auch so klar benennen, damit es uns endlich gelingt, diese bösen Geister aus den Köpfen der, ich nenne sie jetzt mal, Deutsch-Humanen zu vertreiben. In meinem persönlichen Erbgut gibt es einen Teil, der sich von einem Urhannoveraner unterscheidet. Umgekehrt kann ich nicht in einer Gesellschaft aufwachsen, in ihr Kindergarten, Schule, Sportverein und Uni besuchen, ohne Teile meines Umfelds mitsamt seinen Werten und Vorstellungen kennenzulernen und auch zu verinnerlichen. Ich kann nicht in Deutschland leben und genauso arabisch sein wie meine Eltern, die in einem arabischen Land aufgewachsen sind. Die einzig gesunde Konsequenz kann also nur sein, Schluss mit diesem künstlichen Zwang. Schluss mit der Frage, bist du Deutsche oder Syrerin? Das klassische Verständnis von Nationalität passt nicht mehr in diese Welt. Und das wird fortschreiten. Die gleiche Erweiterung braucht der Begriff Heimat. Er lässt sich nicht mehr für jeden Menschen mit der Nationalität koppeln. Heimat ist wie die meisten ein räumlicher Begriff und kennzeichnet einen Landstrich. Zugleich ist Heimat aber auch mit einem Gefühl von Geborgenheit, von Vertrautheit und Sicherheit verbunden. Wenn ich in der Heimat bin, weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe. Ich kenne mich aus, ich kenne die Leute, ihre Mentalität, ich weiß, wie sie ihren Zorn zum Ausdruck bringen, wie sie Freude zeigen, wann sie mürrisch sind, wann sie ihre Ruhe haben wollen, was ich mir an unangenehmem Verhalten gefallen lassen muss und wie ich mich dagegen zur Wehr setzen kann. Wenn man mich also fragt, was ist deine Heimat, dann ist die Antwort klar, Deutschland. Ich habe heute just, das lese ich hier noch vor und dann gehen wir ins Gespräch, heute meine Kolumne, ich schreibe freitags immer eine Kolumne für T-Online, zum Thema Heimat gewidmet. Ich war am Wochenende auf dem SPD-Debattencamp. Dort gab es eine sehr interessante Begegnung oder Situation, die ich Ihnen kurz schildern will. Also neulich auf dem Debattencamp. Die Sozialdemokraten diskutieren die Frage, linke Heimat, neue Heimat, keine Heimat. Der proppenvolle Saal, trotz konkurrierendem Promi-Faktor durch Griechenlands Premier Alexis Tsipras, der gleichzeitig im Nebensaal debattiert, zeigt, wie sehr das Thema die Menschen umtreibt. Als Gastrednerin geladen, sitze ich auf dem Podium. Eine Frau, etwa Mitte 20, meldet sich. Sie kritisiert, dass wir überhaupt über Heimat diskutieren. Das sei schon immer rechtslastig und ausgrenzend gewesen. Der SPD solle vielmehr stolz darauf sein, einst, Zitat, heimatlose Gesellen genannt worden zu sein. Dafür bekommt sie Applaus. Solche reflexhaften Ablehnungen im linken Politspektrum sind recht uninspiriert, lassen sich aber leicht erklären. Die meisten Applaudierenden werden von ihren Mitbürgern nicht mit Aussagen herausgefordert wie, du gehörst nicht hierher, geh zurück in deine Heimat. Heimat ist für sie eine unausgesprochene Selbstverständlichkeit. Die gut 20% Deutschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund haben da einen anderen Zugang zum Thema. Davon abgesehen sind die Überlegungen für ein neues deutsches Wir, für ein Gemeinschaftsgefühl als plurale Gesellschaft, wesentlich in unserer Zeit. Sie sind der zentrale Gegenentwurf zum Rechtspopulismus oder auch autoritären Nationalradikalismus, wie es der Soziologe Wilhelm Heidmeier nennt. Parteien sollten dies alsbald erkennen. Den Grünen ist das schon gelungen. Sie eilen auch deshalb vom Umfragerekord zu Umfragerekord, weil sie das Narrativ einer vielfältigen und offenen Gesellschaft mühelos tragen. Wie sehr diese Vorstellung die Massen bewegt oder bewegen, zeigen Demos wie Unteilbar oder Wir sind mehr. Hunderttausende gehen für diese Ziele auf die Straße und das sind beileibe nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Der Wunsch nach Vielfalt und Offenheit im Land treibt auch Deutsche massenhaft um. Hier geht es um Millionen von Wählern. Das reicht für weit mehr als für eine Partei. Und alle diese Menschen haben ebenfalls eine Heimat in Deutschland. Man darf den Begriff Heimat deshalb nicht von, und ich sage es jetzt bewusst, den Pegidisten, den Identitären oder anderen rechtsradikalen Kräften überlassen. Die Vorstellung von Kosmopoliten, die sich in der ganzen Welt zu Hause fühlen wollen, trifft allenfalls auf ein paar Menschen zu, die vielleicht als Diplomaten über die Kontinente reisen. Heute L.A., morgen Singapur und übermorgen Amsterdam. Die meisten haben ein Bedürfnis nach Geborgenheit innerhalb dieses geografischen Raums. In der Regel ist das der Ort, in dem sie aufgewachsen sind. Heimat kann für sie mit Fichten gesäumt Bergsee sein oder der quirlige Multikulti-Kiez. Mögen sie ihn vor lauter Nostalgie verklären, aber er ist ihr Ort. Wie kann man diese Emotionen nur rechten Gesinnungsgenossen überlassen? Der Mensch muss eine Heimat haben, ein Stück Erde, ein Stück Himmel, ein Stück Brot, was er liebt, wusste schon Hans Albers. Ein Ort, an dem man sich auskennt, an dem man die Schleichwege kennt, an dem man weiß, ob das Gegenüber rheinisch, fröhlich oder westfälisch zurückhaltend ist, an dem man das Gefühl hat, angekommen zu sein, wenn man von einer Reise zurückkehrt, ein Zuhause. Das ist bei Menschen mit Migrationshintergrund nicht anders. Man kann das sogar beobachten. Wie stolz sind manche doch, dass sie Mundart ihrer Heimat beherrschen, die Mundart ihrer Heimat beherrschen. Der Politiker Cem, ist er hier, Cem Özdemir? Noch nicht, ne? Cem Özdemir etwa kokettiert mit seinem Schwäbischwätzer. Der Comedian Bülent Ceylan zelebriert sein Hessischbabbeln, um sich aber den Begriff Heimat jenseits rechten Denkens aneignen zu können. Muss man ihn reinwaschen. Man muss ihn entkoppeln von dem Begriff der Nation, so wie die rechtsradikalen Nationen verstehen, verknüpft mit der Vorstellung einer homogenen Volksgemeinschaft. Dass deutsche Heimat eine Gruppe von ethnisch Gleichen vereinen muss, ist eine irrige und ahistorische Vorstellung. Deutschland ist aus Pluralität heraus entstanden. Otto der Große einte vor 1000 Jahren so ungleiche Stämme wie Sachsen, Franken, Bayern, Schwaben, Langobarden. Er legte den Grundstein für das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Später kamen Burgunden, Böhmen, Mähren und andere dazu, die sich alles andere als gleich verstanden. Noch im Revolutionsjahr 1848 war das Ringen um eine Einheit der Deutschen maßgeblich. Das heutige Unbehagen im Zusammenhang mit Heimat hängt vor allem an der jüngeren Geschichte. Es waren die Nazis, die das Wort als Kampfbegriff missbraucht, pervertiert und in Blut und Boden Ideologie aufgeladen haben. Doch soll man sich heute wirklich den Vorgaben der Nationalsozialisten fügen? Trennen muss man sich auch von der Vorstellung, Heimat ließe sich nur eindimensional verstehen. Freilich geht einem Heimaten schwer über die Lippen. Das Wort wird im öffentlichen Diskurs kaum gebraucht. Aber es gibt Heimat tatsächlich in der Mehrzahl. Denn die Eltern, wenn die Eltern zum Beispiel eine andere Heimat haben, kann einem diese zur zweiten werden. Für mich ist es etwas Besonderes, wenn ich in meiner Geburtsstadt Aalen in Westfalen komme, wo ich aufgewachsen bin. Daran ändert sich auch nichts, dass Syrien, das Herkunftsland meiner Eltern, einen ebenso herausragenden Stellenwert hat. Während Heimat für die meisten eine Beziehung zu einem geografischen Raum ist, ist es für andere die Beziehung zu Menschen, die ihnen am vertrautesten sind. Heimat ist da, wo meine Liebsten sind. Auch das geht. Heimat kann selbstvertraute Lebenswelt und zugleich soziale Zugehörigkeit sein. Es bedarf da kein Entweder-Oder. So gesehen betrifft Heimat uns alle. Wir alle teilen die Sehnsucht nach einem Stückchen heile Welt, nach Ruhe und Geborgenheit, egal wo wir im politischen Spektrum stehen. Heimat muss somit nichts Trennendes besitzen. Im Gegenteil, das hattest du ja gerade angesprochen, ob das was Trennendes ist. Ich würde sogar sagen, es ist eher ein Angebot, um ehrlich zu sein. Heimat befreit von ausgrenzendem Nationalismus, kann die Macht entfalten, uns zu vereinen. Denn wer eine Heimat hat, der sorgt sich um diese Heimat. Das erzeugt gemeinschaftlichen Antrieb. Und diesen gemeinschaftlichen Antrieb können wir in polarisierten Zeiten sehr gut gebrauchen. Dankeschön.